Der zweite Filtermechanismus ist, wir verallgemeinern. Das ist auch ein völlig menschliches Prinzip, das Normalste von der Welt. Also an diesen Filterprinzipen ist bitte nichts Böses oder Schlechtes. Menschen gehen in Urlaub, sie fahren irgendwo in die Algarve und machen dort einen tollen Urlaub und jemand fragt sie hinterher, und wie war dein Urlaub? Und sagt, super, Portugal ist ein klasse Urlaubsland. Also aus einer Woche an einer bestimmten Küste an Portugal machen sie, Portugal ist genial oder Portugal ist ein klasse Urlaubsland. Verallgemeinerung, dieses Prinzip ist ein Lernprinzip. Wir überlegt doch mal, ihr müsstet bei jedem Wasserhahn neu überlegen, warte mal, rot ist heiß, blau ist kalt. Nein, wir haben das irgendwann mal verallgemeinert. Ja? Verallgemeinerung ist ein ganz normales Prinzip unserer Filtermechanismen. Und das dritte ist, wir können Dinge verzerren auf wunderbare Art und Weise. Alles, was mit Kunst zu tun hat, was mit Kreativität zu tun hat, sind einfach verzerrte Wirklichkeiten. Nichts anderes. Das heißt also, diese Filter haben folgende drei Mechanismen. Und ich will euch mal zwei Filtersysteme vorstellen, nämlich erstens den biologischen Filter und zweitens den psychologischen Filter. Der übrigens bei uns allen wirkt leider nur, oder Gott sei Dank, nur unterschiedlich. Biologischer Filter. Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Stellt euch vor, Montag früh ist wichtiger Termin. Ihr habt euch den Wecker gestellt, um ja nicht zu verschlafen. Vielleicht seid ihr auch so jemand wie ich, der nicht auf den letzten Drücker ins Auto springen kann, sondern wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde für sich braucht, einen gemütlichen Kaffee zu trinken, um da so in den Tag zu kommen. Wecker rechtzeitig gestellt. Plötzlich wacht ihr auf. Ihr denkt, oh, schon so hell, hallo. Ihr guckt auf den Wecker und der steht auf früh 3:30. Das heißt, er ist stehen geblieben. Und er sucht die nächste Uhr und denkt, ach du liebe Zeit. Ihr habt gerade noch eine Viertelstunde, um anzuziehen, duschen und so weiter und so fort, Kaffee zu trinken. Also, was macht dann unser Körper in dem Moment? Kampfhormone ausschütten. Und es kann sein, dass noch vor 2 Minuten ist er gerade da. Nee, Simone ist nicht da. Simone für mich die beste aller Guten ist. Und in dem Moment, wo ich meinen Kaffeepad suche und es keine Kaffeepads mehr da, und ich brauche einfach meinen Kaffee, dann mutiert sie innerhalb von 2 Zehntelsekunden zu einem Monster, das nicht fähig ist, für Kaffeepads zu sorgen. Was natürlich weitere Kampfhormone ausschüttet. Dann gehe ich auf die Straße und irgendein lieber Zeitgenosse meinte, ausgerechnet an diesem Tag mein Auto zuzuparken. Dann sehe ich meinetwegen gerade mit der Bäckertüte von gegenüber zu seinem Auto gehen. Und wenn ich rationalen Gedankens fähig wäre, würde ich sagen, der ist in 10 Sekunden weg. Aber an diesem Tag nehme ich mir locker 1,5 Minuten und ihn so rund und geländegängig zu machen, was ihm einfällt, an diesem Tag mein Auto zuzuparken, dass es mir gar nicht einfällt. Und jetzt ist die Frage, auf der Fahrt zu diesem Termin, wie viele Ampeln sind rot, wie viele grün? Alle rot. Könnt ihr euch noch erinnern an Zeiten vor GPS, vor Navi? Man brauchte mal in einer fremden Großstadt eine rote Ampel, um mal in den Stadtplan zu gucken. Wie viele Ampeln waren da rot und wie viele grün? Das ist negative und positive Halluzination unter Stress. Also das heißt, unser Biofilter filtert so viel aus, dass wir das überhaupt nicht wahrnehmen. Und wenn ihr dann bei dem Kunden seid, meinetwegen, den ihr besuchen wollt, bei diesem Geschäftstermin, und drückt in der Hektik den falschen Knopf, das heißt, ihr müsst in den 5. Stock und ihr drückt auf den 3. Stock, mit welcher Geschwindigkeit geht die Aufzugstür im 3. Stock auf? Oder wieder zu. Richtig. Ja. Das heißt, also man hatte lauter Monster um sich herum. Ja? Wenn der Biofilter also richtig verdreckt ist hier, wenn der zu ist, das heißt also, das ist ein großes Ding, ist Stress, und zwar negativer Stress, dann nehmen wir die Welt total anders wahr. Das ist schon mal ein schönes Beispiel. Ich bin kein Mediziner, insoweit sorgt selber für euren Biofilter. Uns interessiert mehr das andere Filtersystem. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe schon Meetings abgebrochen. Ich habe Coachings abgebrochen, wo ich gesagt habe, in dem Moment, sie sind so dicht hier. Das heißt, also, da gibt es nur ein Aber, da gibt es nur Kontra, da gibt es nur Idioten um mich herum. Bis ich den mal runtergekühlt habe, da gehe ich doch erstmal lieber eine Viertelstunde mit ihm spazieren, bevor wir uns da an den Tisch sitzen. Ja? Aber, wie gesagt, uns interessiert mehr dieser psychologische Filter. Psychologische Filter sind zum Beispiel unsere Vorerfahrungen. Und da steckt schon sehr viel NLP drin. Nämlich, ich glaube, es ist ziemlich plausibel, und ich sage, je nachdem, welche Vorerfahrungen ihr gemacht habt, werdet ihr dieser Welt anders begegnen. Ihr werdet die Welt völlig anders interpretieren. Ich war mal bei einem guten Freund in Berlin, spät abends mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Und S-Bahn war relativ leer, bis auf eine ältere Dame, die so 5, 6 Sitze vor mir saß, und ein junges Pärchen, das dann ausgestiegen ist. 2, 3 Haltestellen weiter stiegen 3 Jungs ein. Ich beschreibe es euch mal. Relativ kurze Haare, blaue Bomberjacke, Springerstiefel. Okay, mehr will ich gar nicht. Und die haben angefangen, diese ältere Dame verbal zu belästigen. Und ich habe schon überlegt, was machst du, wenn das eskaliert? Aber so weit kam ich gar nicht. Nämlich irgendwann fragte der quasi Anführer von den dreien, diese ältere Dame, ich würde mal sagen Mitte, Ende 70, na Oma, hast du keine Angst? Und diese Frau guckte zu ihm hoch und ich sah sie so aus dem Profil und sagte, wieso soll ich Angst haben, ihr seid doch bei mir. Und ich habe gerade im Bild so meine Großmutter, die in einem kleinen Kaff mit 600 Einwohnern aufgewachsen ist, in diese Situation hineinprojiziert. Die hätte Angst gehabt. Aber diese Dame, die ist irgendwie, was weiß ich was, im wilden Viertel von Berlin groß geworden und sagt, manchmal haben sie lange Haare, manchmal haben sie kurze Haare, manchmal besetzen sie Häuser, jetzt haben sie halt gerade Springerstiefel an, so what, das sind ein paar Rotzlöffel. Und wenn irgendein Blöder kommt, die beschützen mich. Das heißt, das war kein tricky, kommunikative Strategie, was diese Frau gefahren hat, sondern es war wirklich ihre Wahrnehmung. Und das liegt an ihren Vorerfahrungen. Ich hätte höchstwahrscheinlich anders reagiert. Ich habe vor, der eine oder andere, der meinen Podcast gehört hat, der weiß das vielleicht, so in meiner Studentenzeit bin ich viel Wildwasser gefahren. Und ich habe da mal einen Kanadier kennengelernt, der auf einem ziemlich reißenden Fluss, wer sich ein bisschen auskennt, Wildwasser 4 bis 5, mit einem offenen Kanadier immer zum Einkaufen gefahren ist. Wo ich gesagt habe, du hast eine Macke. Also wir fahren nie alleine, wir haben Rettungszeug dabei, wir haben Sicherung am Land, wenn es irgendwo eine Schlüsselstelle gibt, wir haben Flussführer und. Und du fährst mit dem offenen Kanadier auf, also wir haben Bilder gesehen, weil er eine Diashow gemacht hat. Und der Typ war so ziemlich tiefenentspannt da in seinem Kanadier sitzen. Ne? So, dass er nicht so dabei noch ein Butterbrot gegessen hat, war anders. Solche Wellen rechts und links und eher so da durch. Und da sagt er, wisst ihr, ihr fahrt ja auch über Landstraßen. Also beide Autos, Aufprallgeschwindigkeit, 200 km/h. Und ihr habt auch keine Angst, oder? Und plötzlich merkte ich, dass er in einem völlig anderen Kontext aufgewachsen ist. Das, was für uns normal ist, nämlich auf der Landstraße am Auto vorbeizufahren, wo beide Hunde drauf haben, das war für ihn im offenen Kanadier über den Wildfluss zu fahren. Das heißt also, völlig andere Vorerfahrung. Und das macht die Welt ganz anders. Der hätte höchstwahrscheinlich auf unseren Landstraßen ziemlich Muffe gehabt, genauso Muffe gehabt, wie wir auf so einem Wildfluss. Thomas, schau mal bitte nicht auf deine Uhr. Wie lange hast du die schon? Ein Jahr, okay. Weißt du, wie die 3 auf deiner Uhr aussieht? Was ist das? Wie sieht das aus? Römische Ziffer, arabische Ziffer? Arabisch. Arabische Ziffer? Okay, kannst du mir die Farbe der arabischen Ziffer noch sagen? Silber, eine arabische silberne Ziffer. Würdest du mal kurz auf die Uhr gucken und prüfen, ob das stimmt? Okay, jetzt hast du gerade auf die Uhr geschaut. Kannst du mir auf die Minute genau sagen, wie viel Uhr es ist? 20. Eher geschätzt, oder? Okay. Unser Interesse steuert maßgeblich unsere Wahrnehmung und diesen Effekt hat schon jeder erlebt. Wenn man sich für ein neues Auto interessiert, wo ist er? Sebastian, hab auch mal so Land Rover-Zeit gehabt, plötzlich sage ich, wow, überall fahren Land Rover rum. Ich habe mir vor 2 Jahren, so wenn man 50 wird, meint man ja, man müsste noch mal, obwohl ich seit 18 Motorrad gefahren bin, aber sagen, jetzt muss eine Harley her. Okay, ich habe mir eine Harley gekauft und vorher, ab und zu, klar, hast du mal eine Harley gesehen, aber kaum war ich mit der Harley auf der Straße, überall Harleys. Das macht ja echt keinen Spaß mehr, das ist ein Allerweltsmotorrad. Unsere Wahrnehmung Also unser Interesse bestimmt maßgeblich unsere Wahrnehmung. Das heißt, für das, was man sich interessiert, nimmt man ganz andere Dinge wahr. Unsere Interesse. Das Zweite. Das Dritte von diesem psychologischen Filtersystem ist unsere Werte. Alles das, was euch wichtig ist. Woran merkt man eigentlich am ehesten, dass man bestimmte Werte hat? Genau. Bingo. In dem Moment, wo man zum Beispiel sagt, mich regt's tierisch auf, dass er jetzt zum vierten Mal unpünktlich ist, merkst du, dass irgendwie Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit einfach ein hoher Wert von dir ist. Und darauf fokussierst du dich auf, man achtet drauf. Das heißt also, wenn anderen Leuten Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit nicht ganz so wichtig ist, dann ist das nicht so im Fokus, nicht so in dem Filtersystem. Und jeder hat ein Set von Werten von uns. Ja? Werte ist mittlerweile auch ein relativ hoch angesiedeltes Thema. Und noch zwei zum Schluss, nämlich Glaubenssätze. Da werden wir hier auch noch ein bisschen erfahren. Glaubenssätze sind subjektive Überzeugungen, von denen Menschen absolut überzeugt ist, ja, genau so ist es. Dazu ein kleines Beispiel. Jeder von uns hat die. Es gibt sehr, sehr super positive Glaubenssätze, denen wir zu verdanken haben, dass wir dort sind, wo wir sind. Und es gibt manchmal auch ein bisschen hinderliche Glaubenssätze. Also Glaubenssätze haben nicht die Eigenschaft, wahr oder falsch zu sein, sondern einfach nur konstruktiv oder hinderlich zu sein. Ich habe, das ist, glaube ich, wartet mal, das war Master 2007, so um den Dreh rum, habe ich einen jungen Studenten im Masterkurs gehabt. Und der hat den Glaubenssatz gehabt, und haltet euch fest, lasst euch auf der Zunge zergehen. Wer intelligent ist, darf faul sein. Wer intelligent ist, darf faul sein. Und der Umkehrschluss, genau. Und damit war er kurz davor, sein Vordiplom zu zersieben. Ein hochintelligenter Junge, aber faul wie die Sau. Und nach dem Motto, wenn er jetzt was gearbeitet hätte, hätte er sich was bewiesen, dass er nicht intelligent ist. Und er war sehr stolz auf seine Intelligenz, also hat einen ziemlich hohen IQ gehabt. Das heißt also, mit diesem Glaubenssatz hat er sich eigentlich selber ausgebremst, zu sagen, wenn ich jetzt, ich müsste jetzt, das wäre so das letzte Ding, was jetzt wirklich ein geiles Vordiplom produzieren würde, aber wenn ich jetzt anfangen würde zu lernen im herkömmlichen Sinne, dann würde ich mir beweisen, dass ich nicht so intelligent bin, wie ich immer von mir geglaubt habe. So. Das ist so ein typisches Beispiel von einem, also das entscheide ich nicht, sondern zu sagen, okay, wie geht's dir damit? Ja, sagt er, weißt du, ich habe schon mal davon gehört, dass Leute erzählt haben, dass es Leute da draußen gibt, die intelligent sind und was gearbeitet haben. Aber eigentlich denke ich, dass es Bullshit ist. Also wenn du richtig intelligent bist, musst du nicht arbeiten. Und haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, so über Leonardo da Vinci und über Albert Einstein, über noch was so intelligente Leute, ob die wohl alles so überhaupt nichts dafür getan haben oder so. Ne? Dann hat er gesagt, ja, irgendwie scheint da was drin zu sein, aber, und das ist so dieses Prinzip von diesen Glaubenssätzen, man denkt eigentlich kognitiv, was ein Bullshit, glaube ich da eigentlich, aber gefühlsmäßig ist man fest davon überzeugt, genau so ist es, ja, so fühlt sich. Wer von euch hat glaubt, Talent für Fremdsprachen zu haben? Er ist ein richtiges Fremdsprachengenie. Okay, wieder nur einer. Mhm. Wo sind die Musiker unter euch? Wer glaubt, Talent für Musik zu haben? Okay, wieder einer. Sagen wir mal ein Beispiel. 8. Klasse. 6. Stunde Musik. Vorsingen. Ich habe mir Sonntag vorher habe ich mit einem Freund meines Vaters geübt, La Cucaracha. W ist ja ziemlich am Ende des Alphabets, also insoweit kam ich ziemlich zum Schluss dran. Und naja, ich musste dann Musiklehrer, weiß ich noch, Heinz Auner, Dr. Heinz Auner, sagen, okay, Hans-Jürgen, okay, da, und La Cucaracha. Und so nach den ersten 2, 3, 4 Takten, hat er gesagt, lass mal gut sein. Und ich musste mich dann hinter das Klavier stellen, sodass ich die Tasten nicht sah. Und er hat 2 Tasten angeschlagen, eine niedrige und eine hohe. Und ich musste einfach sagen, welche die höhere war. Und mit der Zeit ist er immer enger zusammengerutscht und irgendwann habe ich es nicht mehr gehört. Ich habe es einfach nicht mehr gehört. Also beide Tasten haben sich für mich gleich angehört. Und er sagte sehr wohlwollend, väterlich, da kann man nichts machen, du bist halt unmusikalisch. Super, cool, ab in die Ecke zur Skatrunde. Da waren noch drei andere, also passt schon. Ja? Und ich kam dann nach Hause und sagte meiner Mutter, und wie war's? Und ich sagte, oh, nichts Besonderes. Ach, doch, 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 Auna sagte, ich wäre unmusikalisch. Meine Mutter im besten Sinne sagte, mach da nichts draus, bei uns in der Familie war noch nie jemand musikalisch. Das heißt, damit hat sie das zweite Standbein unter meinen Glaubenssatz montiert. Sie wollte mir eigentlich Gutes tun. Sie hat mir viel anderes Gutes tun, das mal nicht. Dann kam irgendwie so ein bisschen ältere Zeit, wo man ein paar Kumpels angefangen haben, Musik zu machen. Und ich habe dann den Versuch gemacht, Gitarre zu lernen. War so ein bisschen Mädchen imponieren und so irgendwas. Ging völlig in die Hose. Das war mein drittes Standbein. Und Anfang des Studiums habe ich dann nochmal einen Versuch gemacht, Klavierunterricht zu nehmen. Ziemlich spät, ich weiß. Und dieser Musikpädagoge haben gesagt, wissen Sie, ich würde Ihnen empfehlen, versuchen Sie doch mal mit Schlagzeug oder so. Das war das vierte Standbein. Das heißt, mein Glaubenssatz, ich bin einfach unmusikalisch, war fest. Und es wurden Jahrzehnte draus, hätte ich jetzt fast gesagt, bis ich eines Tages mit einer lieben Kollegin in einem Seminar abends war. Und man muss sagen, diese Kollegin ist nicht nur eine tolle Trainerin, sondern sie ist auch Jazzsängerin. Und sie spielt auch toll Klavier. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man so zwei, drei Prosecco, Sekt, Shampoos in sich hat, dann geht auch mancher Glaubenssatz verloren. Auf jeden Fall sitzt sie da am Klavier und spielt so ein bisschen so genau die Musik, die ich gerne mag und wo ich auch die Texte kann. Und irgendwie in meinem, ja, ich war nicht besoffen, aber ich war leicht angeheitert, fing ich an zu singen. Und plötzlich sagte sie, sag mal, du hast gar keine schlechte Stimme. Sage ich, Tanja, verscheißern kann ich mich alleine. Also, dann musst du jetzt nicht noch am Abend, doch, 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 doch. Also, da müsste man ein bisschen trainieren. Und ich sagte zu ihr, meinst du, ich könnte es wirklich lernen? Also so Musik zu machen? So, klar könntest du es lernen. Und am nächsten Morgen habe ich dann meine erste Lesson bekommen. Bitte, ich werde niemals auftreten, aber so ein bisschen Musik machen? Nein, Sebastian, nein. Vielleicht bei den Drum Sessions das eine oder andere Mal. Tut's euch nicht an. Okay. Jeder von uns hat ganze Bundles von wunderbaren Glaubenssätzen. Übrigens zu meiner Mutter, um die ein bisschen zu rehabilitieren. Als ich das zweite Mal im Gymnasium eine Klasse wiederholt habe, erstens wegen Mopedunfall und zweitens wegen Faulheit, hat sie gesagt, und ich dann doch irgendwie die Kurve gekriegt habe, hat sie gesagt, es ist da zum Auswachsen mit dir. Du fällst immer wieder auf die Beine, egal was passiert. Und das hat sie eigentlich als Kritik gemeint. Also sie wollte sagen nach dem Motto, du fauler Stinker. Aber irgendwie war das so fest in mir drin, dass ich immer noch fest glaube. Wisst ihr, so als selbstständiger Trainer ist es nicht immer so easy. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren, fast 30 Jahren selbstständig. Da geht's mal rauf und runter. Manchmal hast du Jahre, wo es richtig knallt und manchmal hast du Jahre, wo es nicht ganz so toll ist. Aber Existenzängste habe ich eigentlich noch nie gehabt. Und das habe ich meiner Mutter zu verklären, weil sie mir diesen Glaubenssatz eingepflanzt hat. Und da glaube ich dran. Und den hätschle und tätschle ich auch, diesen Glaubenssatz. So, Glaubenssätze. Und das, was wir auch noch dazu machen werden, sind etwas, was wir Metaprogramme nennen. Metaprogramme sind in Englisch Sorts, sind Sortierfilter, die maßgeblich die Informationsaufnahme und unsere Motivation steuern. Jeder hat diese Filter, aber ganz unterschiedlich. Oliver hat andere Vorerfahrungen als Sven, wir haben andere Interessen und. Das heißt also, das, was Informationen da durchkommt und das, was hier ankommt, das heißt, mein inneres Bild oder wir nennen das innere Repräsentation, ist bei jedem Menschen völlig anders. Und insoweit muss man sich nicht wundern, da ist irgendwie ein Autounfall, Polizei vernimmt drei Zeugen und drei Zeugen nehmen was völlig Unterschiedliches wahr. Und wenn es beim Autounfall ist, wie um Gottes Willen soll es dann bei einem Meeting anders sein? Ja. Das ist in diesem Filtersystem. Nein, das ist wie so ein Filtersystem und das ist erstens Vorerfahrung, zweitens Interessen, drittens und so weiter und so fort. Wird klarer, wenn wir zu dem Punkt Metaprogramm im Detail kommen. Ich will euch erstmal so eine Übersicht geben. Okay? So. Das heißt also, das, was da ankommt, ist mein ganz persönliches, subjektives Bild der Welt. Meine Landkarte. Und jetzt kommt ein Schluss, der mir ziemlich wichtig ist. Wenn Menschen sich auf eine gewisse Art und Weise fühlen, wie sie sich fühlen, glauben sie oftmals, und das ist vordergründig gesehen ziemlich plausibel, dass das, was außen ist, die Ursache von dem ist, wie sie sich fühlen, nämlich positiv oder negativ. Das heißt, es liegt an dem da außen. Wenn mir ein netter Mensch ein Kompliment gemacht hat und ich fühle mich gut, dann ist doch klar, dass es an diesem liegt, was da außen gerade passiert ist, dass dieser Mensch mir gerade ein nettes Kompliment gemacht hat. Aber wie wäre denn das, wenn jemand so viel Filter hätte, dass er aus diesem netten Kompliment eine Strategie machen würde nach dem Motto, der macht mir noch doch nur ein Kompliment, weil ich ihm nächste Woche helfen muss, die alte. Ja? Das heißt, also wir glauben, dass es nicht der Weg ist, sondern wir glauben, dass es dieser Weg ist, der unsere inneren Zustände steuert. Bitte, ich möchte gar nicht leugnen, dass es mir besser geht, wenn die Sonne scheint. Aber wer schon mal erlebt hat, über beide Ohren verliebt ist, dem ist völlig egal, ob es da draußen regnet oder Sonne scheint. Also ich würde nicht leugnen, dass es ein bisschen da draußen liegt. Dass ich Teilnehmergruppen habe, die irgendwie, oder mache ich doch das wirklich im Kopf? Ich habe das mal versucht. Ich bin mal früh aufgestanden und habe gesagt, heute hast du die schlimmste Teilnehmergruppe deines Lebens. Lauter E2s. Und jede Frage, die sie stellen und jeder Gesichtsausdruck ist rein strategisch. Du guckst wieder so kritisch. Und bin so mit diesem inneren Setting in diese Seminargruppe rein. Ich habe mich mit viel Mühe bis zur ersten Kaffeepause gerettet. Und dann habe ich gesagt, okay, Pattern Interrupt, stopp, stopp jetzt. Weil ich gemerkt habe, ich habe überall Beweise für meine inneren Thesen gefunden. Überall. Da gibt es auch ein klassisches Beispiel. Ein Mann aus England namens Galton oder Galton, je nachdem, wie man ausspricht, der hat das schon vor fast 100 Jahren mal als Experiment aufgesetzt. Er ist eines Tages aus seinem Haus gelaufen mit der inneren Vorstellung, ich bin der meistgehassteste Mann Londons. Und nach ein paar Meter hat er gemerkt, seine Schnürsenkel sind offen und er hat sich gebückt, um seine Schnürsenkel zu binden und da kam ein Hund und hat ihm ans Bein gepinkelt. Er hat gesagt, ja, okay, das ist eine Koinzidenz, also das ist Zufall, komm, lass es mal. Und zwei Straßen weiter wurde er in einen Unfall mit einem Pferdefuhrwerk verwickelt. Und jetzt haltet euch fest, objektiv gesehen war ganz klar, dieser Pferdefuhrwerk war schuld. Alle Passanten, der Kutscher, alle, die beteiligt waren, haben aber Partei für das Pferdefuhrwerk übernommen. Und so ging der liebe lange Tag. Das heißt, das, was ich im Kopf mache, bestimmt maßgeblich, wie ich mich fühle. Und das ist, ihr wisst ja, am Mittwoch machen wir viel Emotions- und Ressourcenmanagement. Und das heißt, dass die große Chance besteht darin, dass ich da draußen eigentlich nichts ändern muss, sondern ich muss in meiner Birne ändern. Ich muss nicht warten, bis sich die anderen 6 Milliarden auf dieser Welt irgendwie geändert haben und endlich kapiert haben, um was es mir im Leben eigentlich geht. Sondern ich kann meine innere Landkarte ändern. Ich kann die, wenn ich weiß, wie es geht. Und das ist eigentlich die Basis von NLP. Ja, das ist nicht Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie gefällt. Aber ich mache sie, wie sie konstruktiv ist, im Umgang mit mir und anderen Menschen. Darum geht es.